die haben halt auch 3D-Drucker, wo halt die Schülerinnen und Schüler sich wirklich ausprobieren können und unterschiedlichste Projekte umsetzen können. Und so, was man so hört, ist halt die Motivation ganz enorm, weil das ist ein Wahlunterricht bei denen. Es ist jetzt auch nicht so eine riesen Umweltsauerei. Das baut sich zumindest nach einer gewissen Zeit auch irgendwann mal dann ab. Du hast vorhin erwähnt, dass das Rumspielen, Spielerei so ein bisschen wäre. Das ist auch richtig. Also am Ende ist es so, dass Lehrkräfte auch erst einmal probieren müssen, spielen müssen, damit sie überhaupt das den Schülern transportieren können. Weil das ist eine neue Technik, die man sich auch aneignen muss. Und wenn ich da nichts drüber weiß, dann tue ich mir natürlich schwer damit, einen, sagen wir mal, spannenden Unterricht draus zu machen.
VR, XR, 3D haben viel mehr. Kai sowieso, wir mögen's sehr. Medienpädagogik leicht gemacht. Hier ist der Leber-Podcast. Moderner Unterricht ist nicht schwer. Digitale Unterstützung, komm, gib schon her. Medienpädagogik leicht gemacht. Hier ist der Leber-Podcast.
Herzlich willkommen zum Erlebbar-Podcast, der Podcast der Medienpädagogik des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie Nürnberg. Mein Name ist Marius Hartl und ich arbeite seit circa einem Jahr beim IPSN in der Medienpädagogik. Dort darf ich viele spannende Dinge ausprobieren und erleben und auf diese Reise möchte ich euch gerne mitnehmen. Ich spreche regelmäßig mit Experten und Expertinnen rund um das Thema Medienpädagogik. Wer also Interesse an künstlicher Intelligenz, Virtual Reality, 3D-Druck und vielen anderen spannenden Themen hat, der hört sich am besten den Erlebbar-Podcast an. Folge 4, neues Jahr 2025 und eine krankheitsbedingte Verzögerung. So lässt es sich, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr 2025. Leider ist mir selbst die aktuelle Krankheitswelle in die Quere gekommen, sodass die Folge etwas später als geplant online geht. Ich hoffe trotzdem, dass ihr alle die Krankheitstage gut überstanden habt und für den kommenden Frühling fit und gewappnet seid. Inhaltlich habe ich wieder einen echten Leckerbissen im Gepäck. Das Thema 3D-Druck begeistert nicht nur mich seit geraumer Zeit, sondern findet sich auch in zahlreichen Reels und Videos auf verschiedenen Plattformen wieder. Mein heutiger Gast ist ebenfalls ein Überzeugungstäter und echter Enthusiast, wenn es um das Thema 3D-Druck geht. Michael Hof ist für viele kein Unbekannter. Mit seiner freundlichen Art begeistert er nicht nur die Berufsschule 2 in Nürnberg, an welcher er in leitender Funktion tätig ist, sondern ist darüber hinaus als echter Experte in Themen wie Beschaffungsanträgen, Raumausstattung und vielem mehr bekannt. Unter anderem hat er auch die Erlebbar bei der Ausstattung maßgeblich mitgestaltet, sodass der Beschaffungsheld-Aufkleber hier definitiv keine Übertreibung ist. Normalerweise würde ich an dieser Stelle ein paar technische Basics zum Thema 3D-Druck erläutern, aber der liebe Michi hat das auf überragende Weise in das Gespräch einfließen lassen, dass es nichts mehr zu sagen gibt, außer viel Spaß beim Zuhören. Lieber Michi, schön, dass du heute da bist. Nach einem kleinen Raumwechsel, ich glaube, das kann man an der Stelle verraten, wollte ich dich als allererstes mal fragen, was begeistert dich eigentlich am meisten am 3D-Druck?
Ja, spannend ist eigentlich, dass man mit 3D-Druck vor allem Dinge machen kann, die man sonst nicht so einfach herstellen kann. Ich denke, die meisten Leute kennen vielleicht so besondere Vasen oder so ganz dekorative Sachen. Das ist ja aus der Maker-Szene bekannt, welche Strukturen man mit 3D-Druck herstellen kann. Und das ist eigentlich das Interessante, dass das eben auf eine ganz einfache Weise jetzt auch jedem zugänglich ist, zumal eben die 3D-Drucker mittlerweile so im Preis auch dann gefallen sind, dass man sich das auch einfach als Hobby einfach zulegen könnte. Und das ist eben auch das Weitere, was mich da fasziniert, ist es einfach die Zugänglichkeit für unterschiedliche Gruppen und eben auch in der Schule, dass man relativ niedrige Schwellen hat, um wirklich was mit 3D-Druck herstellen zu können.
Okay. Ich frage dich später noch nach einem Beispiel, was du da gerne druckst oder was du da jetzt aktuell Cooles betreibst. Weißt du noch, wann du das erste Mal mit 3D-Druck in Berührung gekommen bist? Und, finde ich persönlich spannend, weißt du noch, was du als erstes in einem 3D-Drucker persönlich gedruckt hast?
Das erste Mal mit 3D-Druck bin ich in Berührung gekommen, als wir an der Schule einen neuen 3D-Drucker geschafft haben. Und das ist schon einige Jahre her. Das war so, sag mal, die Kinderschuhe des 3D-Druck. Das war eben kein so ein 3D-Drucker, so ein Filamentdrucker, wie man sie jetzt heute kennt, sondern der war mit so unterschiedlichen Harzen. Der hat dann so kleine Tröpfchen in einer ganz hohen Auflösung aufeinandergebracht und ist dann mit UV-Licht ausgehärtet worden. Und da habe ich dann tatsächlich das erste Teil gedruckt und das war ein Zahnrad. Also eigentlich schon ein komplizierteres Teil, aber man kann halt, das ist das Spannende, man muss nicht irgendeinen Klotz als erstes Teil drucken, sondern man kann eigentlich ziemlich hoch schon einsteigen und auch wirklich komplizierte Teile schon drucken. Die Komplexität der Teile, die spielt da eigentlich gar nicht so eine große Rolle für den ersten Druck. Und das ist einige Jahre her, dass ich das gedruckt habe. Und der Drucker, der ist schon jetzt bald wieder outdated. Jetzt kommen immer wieder die technische Entwicklung, macht da keinen Halt, kommen eben neue Drucker auf den Markt und können in ganz anderer Qualität oder auch Geschwindigkeit drucken. Und natürlich sind auch die Kosten für die Teile, die man drucken möchte, deutlich gesunken. Damals hat das Kilo Material, glaube ich, so 200 Euro gekostet. Boah. Das ist natürlich richtig immens. Und das ist jetzt mittlerweile ein Zehntel, teilweise sogar ein Zwanzigstel davon. Und das ist schon eine spannende Geschichte, wie rasant da am Ende dann die Entwicklung dann auch vorangeschritten ist.
Gebe ich dir absolut recht. Jetzt bin ich in dem Thema ja noch mal wesentlich kürzer drin. Und allein, was da sich jetzt schon gerührt hat und wie schnell da jetzt die aktuellsten Geräte sind, faszinierend auch für mich. Du arbeitest ja jetzt an der Berufsschule, das werde ich wahrscheinlich im Intro auch irgendwann mal irgendwo erwähnt haben. Und an der B2 sind ja auch ein paar technische Berufe verankert. Und da ist es mit dem 3D-Druck sehr naheliegend, behaupte ich mal, weil ihr da ja Dinge, die da in 1:1-Format in der Ausbildung passieren, vielleicht auch irgendwie nachstellen könnt oder sozusagen eure Modelle damit herstellen könnt. An anderen Schulen ist das Ganze manchmal ein bisschen sperriger. Ich sage das deswegen, weil ich weiß, dass in der Praxis der 3D-Drucker häufigerweise mal noch so ein bisschen als Spielerei bezeichnet wird. Nicht überall, aber an manchen Stellen eben. Warum ist 3D-Druck deiner Meinung nach trotzdem für alle eigentlich eine spannende Angelegenheit?
Wie ich vorhin schon gesagt habe, ist der Zugang eigentlich ein relativ einfacher und man kann schon mit relativ wenig Budget eigentlich tolle Sachen mit 3D-Druck realisieren. Das ist das eine. Also man muss ja mal schauen, kann ich die Sachen denn überhaupt finanzieren? Und zum anderen denke ich, in anderen Schularten, jetzt gerade wenn ich zum Beispiel an meine Tochter hat jetzt Übertritt nächstes Jahr und da sind wir jetzt quasi auf Schultour und schauen mal, was es so gibt. Und da waren wir jetzt letzte Woche über auf einem Gymnasium, wo es so eine Art Fab Lab gibt. Ja. Und die haben halt auch drei 3D-Drucker, wo halt die Schülerinnen und Schüler sich wirklich ausprobieren können und unterschiedlichste Projekte umsetzen können. Und so, was man so hört, ist halt die Motivation ganz enorm, weil das ist ein Wahlunterricht bei denen. Und die sind halt am Freitagnachmittag, gehen die da rein und sind da mit vollem Eifer dabei. Und ich denke, das ist ja das, wie man am Ende effektiv und nachhaltig auch lernt, dass man mit einer Begeisterung das aufnimmt. Und da denke ich eben, dass der 3D-Druck das Potenzial dazu hat, weil die Schülerinnen und Schüler halt immer auch Teile mit nach Hause nehmen können, was für ihre eigenen Projekte dann auch machen können. Und das ist eine ganz große Chance, diese Motivation eben einzufangen. Und das gilt ja auch nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, sondern auch für die Lehrkräfte. Also man kann natürlich so einen 3D-Drucker kaufen, hinstellen und dann die Schüler drauf loslassen, aber das ist nicht so zielführend. Du hast vorhin erwähnt, dass das Rumspielen, Spielerei so ein bisschen wäre. Das ist auch richtig. Also am Ende ist es so, dass Lehrkräfte auch erst einmal probieren müssen, spielen müssen, damit sie überhaupt das den Schülern transportieren können, weil das ist eine neue Technik, die man sich auch aneignen muss. Und wenn ich da nichts drüber weiß, dann tue ich mir natürlich schwer damit, einen, sagen wir mal, spannenden Unterricht draus zu machen. Und deshalb finde ich bei dieser neuen Technik jetzt eben schon wichtig, dass man sowas erstmal beschafft und auch die Kolleginnen und Kollegen da die Möglichkeit haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und da einfach mal spielen. Und es ist ja auch so, du bist ja auch eben in der Erlebbar ganz aktiv. Und das ist ja auch genau das Konzept, dass sich eben die Kolleginnen und Kollegen erstmal damit auseinandersetzen.
Das ist eine hervorragende Sichtweise auf das Ganze. Ich glaube, das muss ich Minimum auf ein Plakat drucken und überall in allen Nürnberger Schulen aufkleben. Nee, cool. Habe ich das den Begriff noch nicht gedeutet, aber das ist auf jeden Fall eine starke Nummer. Okay, zurück zu deiner Berufsschule trotz alledem. Was druckt ihr denn so im täglichen Berufsschulalltag? Was ist so der meistgemachte Druck bei euch in den Klassen?
Das kann man ganz schwierig sagen. So das meistgedruckte Teil gibt es eigentlich nicht, weil das ist ja keine Fertigung, sondern man druckt ja in der Regel immer Prototypen. Also die Teile sind immer andere. Und wir haben ja unterschiedliche Berufe bei uns an der Schule. Wir haben zum einen die technischen Produktdesigner, aber eben auch Industriemechaniker, Fertigungsmechaniker und auch die Verkehrsabteilung. Und am meisten wird vermutlich schon bei den technischen Produktdesignern gedruckt, weil die natürlich Teile konstruieren und dementsprechend dann auch das direkte Produkt mal drucken können. Und das ist so eine Art Rapid Prototyping, wo man halt dann wirklich schauen kann, wie sieht das Teil danach aus und auch ausprobieren kann. Was aber schon auch häufig ist, und das ist auch das, wo ich gesagt habe, die Lehrkräfte sollten sich auch damit auskennen, wenn wir jetzt zum Beispiel in der Grundstufe bestimmte Teile haben, dann kann man da auch ganz einfach zum Beispiel mal eine Schnittdarstellung einfach mal drucken. Also ich habe jetzt ein bestimmtes Bauteil und die Schüler tun sich schwer damit, das zu erfassen, wenn man das dreht oder wie sieht es aus, wenn ich da jetzt das auseinanderschneide, beim technischen Zeichnen zum Beispiel. Und dann drucke ich halt das Teil einfach als Schnittdarstellung und dann kann ich mir das auch direkt anschauen und zwar von allen Seiten. Also wir drucken da eben auch unser Lehrmaterial im Grunde damit. Und ja, ganz spannende Geschichte an der Stelle. Und man muss natürlich dazu sagen, wir drucken natürlich nicht nur Teile, die wir selber konstruieren, sondern man kann natürlich auch jede Menge andere Teile drucken, wo es schon 3D-Objekte gibt. Und da gibt es ja ganz große Webseiten, Plattformen, die richtige Datenbanken von 3D-Objekten haben, wo man unterschiedlichste Projekte realisieren kann. Und da lohnt sich eine Suche mal nach den unterschiedlichsten Alltagshelfern. Oder wenn man irgendwelche Ersatzteile für irgendein Teil braucht, was es nicht mehr zu kaufen gibt, dann drucke ich es mir halt einfach. Das ist die schöne Geschichte.
Klingt sehr gut. Gute Überleitung. Aber ich habe noch eine Frage, weil die Produktdesigner, die mich jetzt so ein bisschen interessieren, was drucken die zum Beispiel? Nur, dass man sich mal eine Sache vorstellen kann.
Naja, es lohnt sich halt auch vor allem, irgendwelche Freiformteile zu drucken, die man jetzt nicht einfach konventionell herstellen kann. Das ist natürlich das Beeindruckendste. Also Freiform in dem Sinn, dass irgendwelche Rundungen dabei sind, die ich jetzt mit einem Fräser oder sowas nicht so einfach herstellen kann.
Ja.
Und ich kann vor allem ja auch Teile recht materialsparend damit auch drucken, weil ich das eben nicht aus dem Vollmaterial drucke, sondern halt in der Regel immer innen in dem gedruckten Teil eine Art Stützmaterial, also eine Wabenstruktur habe, wo ich dann auch Material sparen kann. Und jetzt zurück zu deiner Frage, was drucken die dann da? Die haben halt unterschiedliche Projekte. Meinetwegen bauen die so eine Art Hubschrauber oder sowas in die Richtung, wo die dann Teile davon exemplarisch mal drucken können. Aber das ist eher nur zur Anschauung. Das sind keine Teile, die dann in eine tatsächliche Nutzung kommen.
Okay, aber trotzdem kann man sich, glaube ich, dann daran ganz gut vorstellen. Okay, jetzt schlagen wir den Bogen in die andere Richtung. Du hast jetzt gerade schon erwähnt, dass es da im Internet ja auch die Möglichkeit gibt, Plattformen, ohne da jetzt irgendeine besonders highlighten zu wollen, aber sowas wie eben Thingiverse, die Makerworld von Bambulab und aber auch ganz, ganz viele andere, kommen auch in die sogenannten Shownotes. Verlinken wir das alles. Da gibt's ganz, ganz viel, was man finden kann. Du hast gesagt, Alltagshelfer ist da ein gutes Stichwort. Da interessiert mich natürlich zum einen, welchen Alltagshelfer du vielleicht schon besonders nützlich findest und gedruckt hast. Und zum anderen, was ist denn die Alternative, wenn ich nicht durchs Internet forschen möchte? Man kann sich das ja sozusagen auch so ein bisschen selber zusammenbasteln. Und da wäre es interessant, welche Tools du da verwendest, beziehungsweise wie da so dein Workflow vielleicht aussieht.
Also zu diesen Datenbanken, du hast ja schon gesagt, Thingiverse, was ist noch, das ist eigentlich so mit die größte oder aus der ist das meiste draus gewachsen. Aber noch eine weitere, die eigentlich auch ganz wichtig ist, ist printables.com. Und das sind eigentlich so die beiden größten. Und ja, da kann im Grunde jeder seine Teile hochstellen und dann kann man dann auch, ist wie so eine Community, wie so eine Foren-Community, wo man dann auch dann reinschreiben kann, ja, das habe ich gedruckt mit den und den Einstellungen oder ich habe dann dieses Modell als Grundmodell genommen und habe dann daraus was Neues gebaut. Das kann dann da auch verfolgt werden, aus welchen Konstruktionen andere Konstruktionen entstehen. Und ja, da findet man eigentlich total viele nützliche Sachen zu der Frage, was habe ich denn sonst schon alles mal gedruckt und probiert. Ich bin Espresso-Trinker und da gibt es ganz viele tolle Tools, die man da drucken kann, wie irgendwelche Vermischungsgeräte für das Kaffeepulver und so. Da gibt es die spannendsten Sachen oder irgendwelche Haken für, keine Ahnung, fürs Camping oder so. Also das ist unzählige Sachen gibt es dort oder für Werkzeuge zu Hause, irgendwelche Halterungen für Werkzeuge, die man, dass das wieder besser aufgeräumt ist. Also da kann man sich wirklich abtun. Das sind so viele Möglichkeiten. Ja, und da kann man eben das 3D-Teil runterdrucken und das kann man dann eben mit dem sogenannten Slicer bearbeiten und dem 3D-Drucker damit sagen, wie der 3D-Drucker das machen soll. Also vielleicht umreißen wir nochmal kurz das Technische, wie man an die Sachen rangeht. Im Grunde die Basis ist immer ein 3D-Modell und dieses 3D-Modell lade ich dann in den sogenannten Slicer und da muss ich dann eben ein bisschen gucken, wie positioniere ich das Bauteil, welches Material nehme ich und ja, dann kann der Slicer dann eben berechnen, wie denn die einzelnen Würstchen da zu legen sind. Also das ist ja, wenn wir von 3D-Druck reden, zumindest jetzt im Bildungskontext, sind wir in der Regel bei Filamentdruckern. Filamentdrucker sind im Grunde diese, sagen wir mal, landläufig Würsteldrucker, könnte man dazu sagen. Die bilden dann eben so kleine Linien und fahren dann eben das Bauteil ab. Und durch diese Linien wird dann eben das Bauteil generiert. Und der macht eben unterschiedliche Schichten und baut somit dann das Bauteil dann auf einer Bauplatte auf. Es gibt auch noch eine Reihe von anderen Druckverfahren, wie zum Beispiel so, sogenannte Resin-Drucker. Da wird dann mit Harzen ausgehärtet. Das ist so typisch für, keine Ahnung, Figuren, die da gedruckt werden, für so Rollenspiele und sowas. Die haben eine höhere Detailtreue. Und aber in der Regel auch einen kleineren Bauraum. Also wie gesagt, zusammengefasst für die Schule bietet sich eigentlich so ein Filament- oder FDM-Drucker, nennen die sich an. Ja, und viel mehr braucht man eigentlich nicht. Man braucht den Drucker, man braucht den Slicer. Und dann kann man eigentlich schon loslegen, wenn man denn 3D-Teile hat. Und wenn man jetzt noch keinen 3D-Teil hat oder sich dann eben selbst was konstruieren möchte, dann muss ich mich eben mit CAD-Zeichnen auseinandersetzen. Also Computer-Aided Design und da gibt es eine Reihe von Tools, die da geeignet sind. Mein heißer Tipp für CAD wäre Autodesk Fusion. Das ist ein Programm, was es auch frei herunterzuladen gibt für 3D-Druck. Das ist ein bisschen beschnitten. Oder man registriert sich als Schülerin oder Schüler oder als Lehrkraft und dann kriegt man auch die Vollversion von Fusion zum Runterladen und damit kann man sehr gut Bauteile herstellen. Mit leichterer Software habe ich ehrlicherweise keinen Kontakt, weil mir die zu wenig Möglichkeiten bieten, weil in der Regel, wenn ich Bauteile konstruiere, dann haben die schon schwierigere Geometrien, dass ich halt dann auch ein halbwegs professionelles Programm brauche. Was man so hört, kann man Tinkercad ganz gut nutzen. Natürlich könnte man auch mit einem freien Programm wie Blender arbeiten. Die produzieren alle 3D-Objekte, sogenannte STL-Dateien. Und mit denen kann ich dann eben im Slicer dann weiterarbeiten und auch ein 3D-Modell draus bauen.
Bei Tinkercad würde ich mich sozusagen mal melden. Das ist tatsächlicherweise das, worüber ich diesen Einstieg geschafft habe in die Konstruktion von diesen 3D-Modellen. Ich gebe dir aber auch vollkommen recht, das hat natürlich seine Grenzen. Aber gerade so für den Einstieg ist es irgendwie so, also gefühlt Plug and Play, man kriegt sofort irgendwas hin und kann da super rumprobieren. Und ich habe dann irgendwann mal den Schritt zu Fusion auch gewagt, kurzzeitig zumindest mal. Da braucht es aber schon ein paar Kenntnisse mehr. Also ich glaube, wenn man technisch zeichnen gut drauf hat, dann ist das auf jeden Fall was, wo man sich sofort wohlfühlt. Es gibt aber auch ganz viele Tutorials, die einem das sofort ermöglichen, da einen Einstieg zu schaffen. Und ich behaupte mal, wer sich da eine Stunde konzentriert davor sitzt, der ist auch in Fusion schon ein Stück weiter.
So ist es, genau. Vielleicht kann man noch ein paar Worte über das Material an der Stelle auch verlieren.
Gerne.
Wenn man sich jetzt so einen 3D-Drucker anschaut. Wie gesagt, diese Filamentdrucker sind eigentlich das, was sich in der Schule anbietet, weil wir da eben in der Regel keine gefährlichen Stoffe haben. Also vorhin habe ich ja erwähnt, dieser Harzdrucker, das war so eine Sache. Ne? Da hat man natürlich teilweise giftige Dämpfe, die da entstehen können. Und ist schwierig zu verarbeiten. Diese Filamentdrucker sind relativ einfach zu nutzen und haben eben auch kaum Gefahrenquellen. Das hängt aber eben vom Material ab, mit dem man da arbeitet. Das einfachste und beste Material für die Schule, würde ich behaupten, ist sogenanntes PLA. PLA ist relativ gut schmelzbar und gibt dann eben auch gute Oberflächen und ist für den Drucker einfach zu nutzen. Das schmilzt so bei ca. 200 Grad und kann dann diese Schichten dann eben aufbauen. Es ist jetzt auch nicht so eine riesen Umweltsauerei. Das baut sich zumindest nach einer gewissen Zeit auch irgendwann mal dann ab im Vergleich zu den meisten anderen Kunststoffen. Und man kann da sehr schöne Modelle damit machen. Jetzt ist es so, dass man vielleicht was drucken will, was man im Lebensmittelbereich nutzen will. Da sollte man PLA zum Beispiel nicht nehmen, weil da dann doch Rückstände sein können. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Plätzchenausstecher drucken will, dann würde ich jetzt ein anderes Material wählen, wie zum Beispiel PETG. Das kennt man im Grunde von PET-Flaschen. Die sind eben für den Lebensmittelbereich in Ordnung. Und dann sollte man sowas eben nehmen. Wenn man jetzt aber eben keine schönen Modelle, sondern sagen wir mal Modelle, Funktionsmodelle drucken will, wie zum Beispiel irgendwelche Haken oder Ersatzteile für irgendwas, dann kann man natürlich dann auch mit ABS anfangen oder ASA wäre auch da ein Material, was da geeignet ist. Da muss man aber ein bisschen aufpassen, dass man das Material nicht beispielsweise in einem Klassenzimmer druckt, wo eine Klasse daneben sitzt, sondern sowas sollte man in der Regel bei guter Belüftung drucken, weil da eben auch beim Drucken Gase entstehen können, die jetzt nicht ganz so gesund sind. Und gerade mit diesen Materialien, dann braucht man eben einen guten Austausch mit Kollegen oder Leuten, die sich dann eben anderweitig damit auskennen oder sich dann gut informieren bei diversen YouTube-Videos, um solche Geschichten kennenzulernen. Aber natürlich bietet es sich da schon an, sich auch mal an den Kollegen oder eine Kollegin anzulehnen, die da schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben.
Hervorragend. So geschehen bei mir damals. Ich habe mich bei dir sozusagen an die Wärme in die Schulter gelehnt und habe dir ein, zwei Fragen zum 3D-Druck gestellt, bevor ich das Thema am IPSN in der Erlebbar dann endgültig aufgegriffen und für mich kennen und vor allem lieben gelernt habe, weil also ich muss sagen, die Faszination, die davon ausgeht, ist schon wirklich riesig. In Kombination eben mit der Tatsache, dass man in diesen CAD-Softwaren, egal in welchem Level man sich sozusagen bewegt oder spielt, Schwierigkeitsstufe, wie man es nennen möchte, da kann man so viele tolle Sachen ausprobieren und Erfolge feiern und also ich habe auch für unsere Schule schon eine Wechselbrücke, also so ein LKW-Modell gedruckt und da jetzt eben ganz viele Europaletten und Industriepaletten und das ist jetzt tatsächlicherweise im Unterrichtseinsatz und erleichtert den Schülern den Zugang zur Lademeterberechnung. Und da bin ich jedes Mal stolz, wenn mir das jemand erzählt, dass das jetzt wieder im Unterricht eingesetzt war. Also die Möglichkeiten sind, wie du schön beschrieben hast, wirklich groß und ich würde fast sagen nahezu unbegrenzt. Und auch was so diese Materialien und das alles betrifft, eine super Sache. Und schön, dass du es gesagt hast. PLA ist, glaube ich, tatsächlicherweise nicht, die umwelttechnisch nicht ganz so schlimm. Ich habe neulich von dem Projekt gehört. Ich versuche den Link auch dafür rauszusuchen, dass ich glaube, das Fraunhofer-Institut gerade in Kombination, glaube ich, noch mit einem anderen Startup an einem Fahrradhelm arbeitet, der komplett aus PLA ist. Also inklusive Verschlüsse und Band und allem, um sozusagen die zu 100% wiederverwerten zu können, irgendwann mal, wenn die dann mal so entweder durch einen Unfall sozusagen kaputt gegangen sind oder aber auch einfach aufgrund der Optik oder des aktuellen Designs dann irgendwie nicht mehr getragen werden.
Spannend.
Gut. Was denkst du, was 3D-drucktechnisch noch so ein bisschen auf uns zukommt? Also nachdem du das Ganze trotz alledem schon ein bisschen länger wie ich mitverfolgst und vielleicht da trotz alledem auch die ein oder andere News noch besser mitbekommst wie ich. Was denkst du, wo geht das Ganze hin?
Ich glaube schon, dass immer mehr Leute sich so einen Drucker einfach mal für zu Hause zum Basteln besorgen werden, zumal ja da auch die Preise ja auch ganz enorm gefallen sind. Also wenn man sich jetzt so einen Drucker anschaut, der mit einer Düse drucken kann, also eine Farbe, fängt es ungefähr bei 200 € an. Und das ist halt schon ein richtiger Preisbrecher, muss man sagen, für ein Gerät, mit dem man unheimlich viel anstellen kann und wo auch, denke ich, für viele die Schwelle ja jetzt ziemlich niedrig tatsächlich ist. Wir haben ja jetzt auch Drucker, die sind jetzt ein bisschen teurer, weil die so ein Materialsystem noch mit dabei haben, wo man unterschiedliche Farben auch drucken kann, auch in einem Druck. Da ist natürlich viel möglich, auch viele schöne dekorative Sachen zu drucken. Aber die Entwicklung, die ist jetzt in den Jahren von der Technik so stark vorangeschritten. Da gab es jetzt vor ungefähr 1,5 Jahren eine richtige Revolution in der Geschwindigkeit der Druck und auch in der Usability. Da gibt es eine Firma, die nennt sich Bambu. Die haben den ganzen Markt im Grunde umgekrempelt. Und ich glaube, solche Effekte, die werden immer wieder kommen, dass jemand, irgendeine Firma wieder eine technische Neuerung hat, die auch Probleme von diesem Bastelzeug dann in den Griff bekommen, dass das einfach viel nutzerfreundlicher wird und auch für die Leute viel einfacher bedienbar macht. Und deshalb glaube ich schon, dass sich der Nutzerkreis in relativ kurzer Zeit dann doch noch sehr stark weiten wird. Zu technischen Neuerungen tue ich mir jetzt ein bisschen schwer, da so einen richtigen Ausblick zu wagen, weil man doch in vielen Techniken dann denen immer viel zutraut und am Ende sie es dann nicht halten. Ich glaube, dass gerade in Bezug auf Ersatzteilfertigung und so weiter der 3D-Druck eine große Zukunft haben wird. Jetzt, sagen wir mal, bei Produkten so im großen Stil glaube ich eher nicht. Ich glaube, dass der 3D-Druck schon erst noch in den nächsten Jahren eher eine Nischensache, eine Supportsache sein wird und nicht so sehr in die große Fertigung drängt.
Okay. Tatsächlicherweise habe ich da auch neulich mit jemandem gesprochen, sehr guter Freund von mir, der arbeitet bei einem großen Schlagzeug- und Gitarrenvertrieb. Und die haben gesagt, sie haben so manche Gitarren im Sortiment, da wo Ersatzteile mittlerweile dafür nicht mehr verfügbar sind. Und die überlegen sich jetzt eben auch, das Ganze dann mit dem 3D-Drucker sozusagen als Support noch trotzdem irgendwie herzustellen und dann das sozusagen zu vertreiben. Ja, also gerade die Entwicklung bei der Geschwindigkeit, Bambu Lab, du hast es erwähnt, das ist schon spannend, was da passiert ist. Also ich habe ja auch mit einem anderen Drucker meine Erst- und Zweitgehversuche gemacht, aber der ist schon geschwindigkeitstechnisch und was trotz alledem für eine geile Qualität rauskommt, ist schon spannend, was die da liefern. Okay, wir sind schon am Ende mehr oder minder angekommen. Die 10-Minuten-Anzeige der Aufnahme kam jetzt gerade schon. Und ich hätte noch eine letzte Frage an dich. Die stelle ich jedem hier. Das ist sozusagen jetzt schon die Tradition, die ich hier aufgebaut habe. Und bis jetzt hat es ganz gut funktioniert. Ich möchte am Schluss immer jedem Gast dieselbe Frage stellen, weil es einfach wahnsinnig spannend ist, dass jeder so eine andere, unterschiedliche Sichtweise, teilweise auch ähnliche Sichtweise hat. Und deswegen stelle ich selbstverständlich die Frage auch gerne dir. Muss nicht zwingend auf das Thema 3D-Druck rauslaufen, kann auch gerne in eine ganz andere Richtung gehen. Du bist ja nicht nur im 3D-Druck fit, sondern in ganz vielen anderen Bereichen. Vielleicht sehen wir dich ja auch nochmal, je nachdem, wie gut dir jetzt deine Erst-Podcast-Erfahrung mit mir gefallen hat. Schauen wir mal. aber wenn wir so ein kleines bisschen in die Zukunft gucken, was wünschst du dir denn für eine digitale Veränderung innerhalb der nächsten 3 Jahre im Nürnberger Schulsystem?
Ich denke, die digitale Veränderung wird in jedem Fall die 1:1-Ausstattung mit den Geräten für die Schülerinnen und Schüler sein. Und ich hoffe, dass das auch alle Schülerinnen und Schüler im gleichen Maße umgesetzt bekommen durch den Sachaufwandsträger oder durch die Eltern oder durch die Schule oder durch den Betrieb, dass da auch keiner hinten runterfällt und jeder dann auch diese Chance bekommt, da gut dran teilzuhaben. Und da bin ich gespannt, wie das läuft. Ich sage mal, ich bin optimistisch, dass das gut klappt. Wenn ich jetzt so aus der Erfahrung mit unseren Betrieben noch kurz sagen kann, die meisten Betriebe machen das sehr gut mit den Geräten. Wir haben auch schon sehr gute Ausstattungen durch die Betriebe, zum Teil bei den Schülern sehen wir dort. Aber das bleibt auf jeden Fall spannend, wie sich das entwickeln wird. Und ja, wenn dann alle ein Gerät haben, dann können auch alle in gleicher Weise da partizipieren. Und das ist, glaube ich, die größte Aufgabe jetzt in den nächsten 3 Jahren.
Hervorragend. Dem schließe ich mich gerne an, weil das habe ich jetzt schon ein, zweimal öfters gehört im und außerhalb des Podcasts. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das eine der großen Aufgaben ist. Lieber Michi, vielen lieben Dank, dass du heute mein Gast warst. Und ich wünsche dir alles Gute und wir hören uns bestimmt ganz zeitnah wieder.
Jawohl, ich danke dir, Marius. Bis bald.
Das war Folge 4 des Erlebbar-Podcasts. Und auch dieses Mal waren wieder viele spannende Details mit dabei. Vor allem die Sichtweise auf den Begriff der Spielerei hat mich schon während der Aufnahme begeistert und tut es auch danach noch. Etwas ausprobieren, sich inspirieren lassen, stundenlang basteln. Das ist meistens ein Zeichen für pure Begeisterung und Lust, etwas Neues zu entdecken. Und darum geht es im Wesentlichen ja. Schülerinnen und Schüler, aber auch Kolleginnen und Kollegen gelegentlich etwas Neues unter die Nase halten, um Interesse, Begeisterung, Motivation und dieses gewisse Brennen für die Sache zu wecken. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz, ganz bald.